Guten Morgen. Ich weiß besonders, mit Applaus begrüßt zu werden, aber es verunsichert mich ein bisschen. Ja, Thema heute haben wir schon gehört, Metamorphose. Ich muss mal auf die Uhr schauen, 56, 11.35 Uhr, 40. Ich muss immer schauen, wie lange ich ungefähr predige. Weil, wessen Herz voll ist, läuft der Mund über. Meine Frau ist nicht da, von dem her brauche ich keine Sorge zu haben. Ich war in meiner Gemeinde, da habe ich fast 60 Minuten gepredigt. Und danach hat sie gesagt, wenn du das nochmal machst, hole ich dich runter. Also ihr könnt mir ruhig signalisieren, wenn die Zeit davonläuft. Thema heute, Metamorphose, ist eigentlich nichts Neues. Habe ich hier schon mal gepredigt, 2015 oder 2017 war das, glaube ich, wisst ihr alle noch. Und das Thema lässt mich irgendwie nicht los. Nie. Begleitet mich persönlich lange und das kommt heute ziemlich deutlich rüber. Und vorher war schon ein Thema Veränderung bei der Moderation am Anfang und das Thema werde ich genauso aufgreifen. Auch das Lied soeben, immer mehr von dir, habe ich mir gewünscht vor der Predigt, eins meiner Klassiker. Und ich frage mich immer wieder, und so fing das Ganze eigentlich an, warum gibt es eigentlich so viel Unfrieden, so viel Not, Leid bei Christen? Ich habe mich das so gefragt, denke, warum Streit? Warum trennen sich glaubensorientierte Paare überhaupt? Und das werden anscheinend nicht weniger. Und ergänzend dazu kam natürlich dann oftmals die Frage, was bewirkt eigentlich der Glaube? Was bewirken denn diese Predigten hier? Was bewirken vielleicht so Freizeiten, die ganzen Seminare, alles? Wann geschieht wirklich Veränderung? Also wirklich Veränderung von Lebensgewohnheiten, von vielleicht Wesenszügen, von Charaktereigenschaften, von Prägungen, das, was man so mitbekommt, aus Familienhintergrund, Lebensgeschichte, alles, was so dazugehört. Und ich glaube, es könnte schon sein, dass Veränderung schwer möglich ist. Da rede ich jetzt viel auch von mir in der Predigt. Veränderung macht manchmal ein bisschen Stress. Es ist anstrengend. Veränderung will ich vielleicht manchmal gar nicht. Eigentlich alles gut so, wie es auch ist. Veränderung geht einher ja mit einer Reihe von Reflexion, sich in Frage stellen, ja, sich kritisch beobachten, bestensfalls sogar von anderen hinterfragen lassen. Das wäre natürlich was ganz Besonderes. Und daher dieses Thema Metamorphose, wenn so eine Veränderung, Umwandlung, wenn das so einfach wäre, das wäre ja prima. So wie eine Art neues Update, möchte ich mal gern sagen, so wie wir das auch lesen, in 2. Korinther. Und der Geist des Herrn bewirkt in uns, sodass wir ihm, Jesus, immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Geschieht also, wenn man diesen Vers so eins zu eins nimmt, ganz automatisch. Der Geist Gottes bewirkt es schon. Er braucht eigentlich gar nichts tun. Könnte man so sehen. Metamorphose, griechisch, dieses Umwandlung, diese Veränderung, also Raupe wird Schmetterling, aus der Kaulquappe wird der Frosch oder aus der Larve fliegt mal eine Libelle. So diese Klassiker als Beispiele. Und wir lesen in der Bibel ja auch von dieser Umwandlung. Ich habe heute einige Bibelstellen. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Übrigens vorher im Lied auch 1:1. Alles ist neu. Alles ist neu, alles ist schön. Und ich dachte mir manchmal schon, ist bei mir alles so neu und alles so schön damals gewesen? Wie soll ich denn das verstehen? Was wird denn alles neu, wenn ein Mensch für die ernste Sache mit Jesus macht? Wird da alles neu? Wird da alles anders? Veranlagungen, Süchte, Gewohnheiten, Triebe, alles wird neu. Alles neue Kreatur. Meiner Erfahrung oder meiner Beobachtung nach wird bei dieser Neuschöpfung vieles nicht berücksichtigt. Bei mir blieb da vieles auf der Strecke. Und ich denke mir immer, wie passt es zusammen? Und um diese Diskrepanz möglicherweise zu entschärfen oder ein wenig aufzulösen, hilft mir die Überlegung, dass es bei dem Thema Metamorphose mindestens zwei Bereiche gibt. Spannende Aussage, ich weiß es. Und mir war das extrem hilfreich, diese zwei Bereiche getrennt anzuschauen. Möchte ich mit euch heute machen. Es sind schrecklich viele Bibelstellen. Ich mag Bibelstellen. Und es geht auch nicht darum, jede Bibelstelle in der Tiefe zu ergründen. Es geht nur um so Kernpunkte, die diese Stellen einfach raushauen, möchte ich mal so sagen. Genau. Und das Erste ist, es gibt eine grundsätzliche, eine göttliche Metamorphose. Und das Zweite ist eine Jesus-zentrierte Metamorphose, eine nachfolgeorientierte Metamorphose, so könnte man es vielleicht auch nennen. Und weil mir der zweite Teil heute wesentlich wichtiger ist, der ist sehr praktisch und ich komme als Beruf schon vom Typ her extrem in der Praxis unterwegs, möchte ich den ersten eigentlich nur so plakativ, die Bibelstellen euch einfach mal sagen. Das geht ziemlich schnell, hoffe ich, vermute ich. Fängt natürlich wieder an mit der Aussage, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, was wir schon gehört haben. Diese Umwandlung geschieht direkt bei der Entscheidung. Wenn jemand Jesus Christus aufnimmt in sein Leben, das, was wir in den Liedern gesungen haben, Golgatha, das nachvollzieht in seinem Herzen, Gott annimmt, dann ist alles neu. Und das ist der erste Bereich. Das ist dieser göttliche Bereich, sage ich jetzt mal. Jesus macht es in dir und du kannst nichts dazu tun. Du kannst es auch nicht verstärken, auch nicht dann bremsen. Und vieles, was da jetzt kommt, das ist in uns drin. Das können wir auch gar nicht spüren. Also ich kann es nicht spüren, ich weiß es aber. Es wird mir zugesagt von der Bibel. Das sind einfach so diese Fakten. Und da fängt es an mit der ersten Stelle. Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Fakt ist einfach, Jesus sagt, er und der Vater wohnen in mir. Also das ist alles ein Ding in meiner Identität. Er wohnt in dir. Ob ich das jetzt spüre in meinem Leben, ob ich das so, wow, weiß ich nicht. Aber ich weiß, es ist einfach so. Er sagt es. Und dann geht es natürlich genau weiter. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Damals, diese Korinther haben das wohl verpennt, nicht mehr gewusst. Und er sagt, hey, wisst ihr das nicht? Also nicht nur der Sohn, der Vater, der Heilige Geist ist auch in dir drin. Und ihr seid ein Tempel Gottes. Und ihr seid noch mehr, ihr seid nämlich freigekauft von dem Heiligen Geist. Sozusagen gehört euch gar nicht euch selber, ihr seid Gottes Eigentum. Meine Identität als Christ. Und das wird alles neu, in dem Augenblick, wo ich mich zu Jesus bekenne. Und dann geht es weiter in Epheser 1. Durch Christus hat Gott euch ein Siegel aufgedrückt, er hat euch den Heiligen Geist gegeben. Da haben wir es nochmal, der er den Seinen versprochen hat. Ey, der hat den Geist euch gegeben und versiegelt sind wir. Siegel macht man heute jetzt nicht mehr so häufig. Hatte ich früher noch gemacht, wo ich verliebt war, meiner Frau einen Brief geschickt, wachs ein Siegel drauf und sie durfte es öffnen. Wir sind Versiegelte. Und das öffnet mal Jesus Christus, dieses Siegel, für ihn, für die Ewigkeit, für Gott im Himmel. Und diese Trennung von Gott, die ist endgültig geklärt durch Jesus Christus. Das habe ich vermutet, dass ich jetzt viel zu schnell war. Jetzt muss ich erst mal gucken mit dieser PowerPoint. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Entschuldigung. Jetzt habe ich alle überblättert, oder wie? Ich glaube, besser macht ihr das von der Technik. Also durch Christus hat euch, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Das sind aber Dinge, die stimmen nicht. Genau, dieses Vergeben, das ist, ich bin wieder online, dieses Vergeben, da geht es darum, Gott hat euch vergeben. Was man hier drin oftmals nicht realisiert, wie Gott euch vergeben hat, sollt ihr vergeben. Das eine ist abgeschlossen, er hat uns vergeben, wir sollen aber einander gegenseitig immer vergeben. Und das zieht sich an einigen Stellen durch. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und auch dadurch von unseren schuldbeladenen Gewissen befreit. Also wenn jemand als Christ immer noch dieses Schuldgefühl und Gewissen, ach was habe ich und bin ich und Gott und wer ich, das will Gott gar nicht. Du bist befreit. Durch Jesus Christus, durch diesen Bund, durch dieses, unsere Identität sind wir befreit. Das ist weg. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper reingewaschen. So erklärt es die Bibel. Oder auch in Hebräer 8. Denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden gedenken. Da gibt es noch die Stelle im äußersten Meer versenken. Es sind so viele Stellen in der Bibel, die das sagen. Und ich glaube wirklich, diese Identität ist wichtig, dass wir das drauf haben und dass wir das wissen. Das müssen wir eigentlich parat haben, wer wir sind. Und dass wir nicht am Alten festhalten, sondern uns auf was anderes ausrichten. Verstärkt auf den Part 2. Und wenn wir merken, dass wir nicht treu sind, dass es nicht so ganz klappt, wie es da heißt, dann sagt Jesus, hey, das weiß ich doch. Wenn ich dich erkauft habe und dich komplett kenne, ich weiß das, aber ich bin doch noch treu. Und doch bleibt er Jesus treu. Auch wenn ich ihm untreu bin, denn er kann sich gar nicht untreu werden. Das ist göttlich, was Jesus mit uns macht. Und in Römer 5, da wird es noch deutlicher, finde ich. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Freien Zugang zur Gnade, das ist die Grundlage des Lebens und wir nehmen das im Glauben in Anspruch. Diesen Satz für gerecht erklärt, wenn du für gerecht erklärt bist, wie viel Ungerechtes ist da noch in dir drin? Also wenn ich hundertprozentig gerecht bin, dann bin ich heilig. Und tatsächlich gibt es Briefe, wo an die Heiligen in der Gemeinde geschrieben ist. Ich fand das immer unmöglich. Spannend ist, wenn du mal im Hauskreis die Ansprüche sagst, hallo ihr Heiligen im Hauskreis, wann treffen wir uns? Ist nicht so gewöhnlich. Ich weiß, da reden wir jetzt nicht unbedingt. Durch Jesus Christus, durch das, was er für uns getan hat, sind wir gerecht. Auf Erden nicht. Mitmenschlich, vergebt einander Schuld, überhaupt kein Thema. Aber durch Christus, an dem Tag, wo mein Leben vorbei ist, gilt, ich bin gerecht, heilig. Durch Christus ist nämlich alle Sünde, alles vergeben, das ist weg. Und das ist meine Identität. Und darum heißt es in der Bibel, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und das ist das Neue, was jetzt geworden ist. Ich glaube manchmal, also ich habe das viele Jahre nicht kapiert und auch nicht gelebt. Es war immer dieser Mix zwischen alt und neu. Ich habe mir gedacht, ja, irgendwie muss es neu sein, aber so richtig verstanden habe ich das nicht. Und dann, da gibt es so viele Stellen, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Es gibt viele Stellen, da steht es immer wieder, kommt es. Dann, oder die nächste im Hause meines Vaters sagt, das sind viele Wohnungen, das ist schon eine Wohnung. Wenn es nicht so wäre, hätte ich zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Also auch der Platz im Himmel ist geregelt und später sagt er, wir werden dann mal zusammen sein. Wo ich bin, da bist auch du, da sind wir zusammen wieder. Das ist meine Identität als Christ. Das passiert, wenn alles neu wird. Und wir beten auch um den Segen, mache ich heute auch zum Schluss, mache ich immer wieder. Aber was haben wir denn für einen Segen? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Da ist alles da. Auch das gehört zur Identität. Also die Metamorphose geschieht extrem viel. Aber nochmal, ich glaube, ich kann es gar nicht spüren. Ich weiß es zwar, aber wie kann ich das leben oder nachempfinden? Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Ihr könnt gerne mal weitersuchen in der Bibel. Aber wie gesagt, die 40 Minuten heute ungefähr. Fakt ist, du kannst Gott nicht mehr enttäuschen. Gott lässt sich von dir nicht täuschen. Wisst ihr, woher der Satz kommt? Von wem ich den übernommen habe? Von Michael Großklaus. Hier einer Predigt. Habe ich nie mehr vergessen. So tröstend. Ich kann Gott nicht enttäuschen. Wenn der mich in- und auswendig kennt, mich erlöst, erkauft hat, ich sein Tempel bin und er in mir wohnt, alle diese Dinge, dann sagt er, Thomas, ich kenne dich doch besser wie du selbst. Ich kann mich nur von jemand täuschen lassen, wenn ich ihn nicht wirklich kenne. Oder wenn ich eine Vorstellung habe, wie er zu sein hat, und dann bin ich enttäuscht. Das kann dir bei Gott nicht passieren. Das lässt Gott mit sich gar nicht machen, geht gar nicht. Wir haben es mit was Göttlichem zu tun, das ist ein Tick anders. Und du kannst die Liebe Gottes auch durch keine Tat vermehren, die jetzt super gut ist. So irgendwie mal was besonderer Einsatz für Gott. Und jetzt muss Gott denken, boah, Applaus von Thomas, cool. Die Liebe Gottes sind 100%. Und mehr wie 100 geht nicht. Und genauso auch nicht, wenn ich untreu bin. Wenn irgendwas anderes kommt, sagt Gott nicht, oh, jetzt sind wir aber böse Einbruch, Thomas, hier in unserer Beziehung. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen wieder wegen noch bitten und dass ich doch zu dir komme. Und Gott sagt, ich bin treu. Auch wenn du untreu bist, ich stehe zu dir. Deine Identität. Du hast es mit was Heiligem, Göttlichem zu tun, nicht mit Menschen. Menschen ticken so. Menschen ticken so. Und das ist normal, dass Menschen so ticken. Sobald jemand zu mir kommt und macht eine falsche Bemerkung, dann macht es so ein kleiner Knacks. Und denkt, da langt ein Raunen oder irgendwas. So ticken wir. Bei Gott ist es anders. Diese Beziehung zu uns Menschen, wie Gott es zu uns lebt, ist bei uns gar nicht möglich. Das ist göttlich. Und darum ist dieses alles neu, wirklich alles neu. In Perspektive durch Jesus Christus zum Vater im Himmel. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Da gibt es dann die ganz verschiedenen Sichtweisen, die werde ich nur kurz anreißen. Dass Jesus sagt, durch mich bist du beim Vater heilig, Sünde vergeben, alles geregelt. Wohnung im Himmel, gerecht, alle die Dinge. Ich sage, durch Jesus Christus habe ich auch diesen Status. Gott, der Vater, sagt, du alt Mensch, bist getrennt von mir. Du brauchst jemanden, der die Brücke wieder zu mir herstellt. Das ist Jesus Christus. Und andere Menschen sagen dann vielleicht, die Christen, die sind auch nicht besser. Und sie haben recht. Weil Christen sind nicht besser, weil sie Christen sind. Aber sie sind besser dran, weil sie Christus haben. Das ist ein Unterschied. Und so ist dann die Frage, wenn ich die Metamorphose, der erste Teil, überlege, dann ist eigentlich das Entscheidende geklärt. Was ich bin, mein Status, meine Identität. Schauen wir mal das zweite an. Die nachfolgeorientierte oder jesuszentrierte Metamorphose, ich habe da zwei Worte gewählt. Es ist sozusagen meine Metamorphose hier auf Erden. Das ist das, was jetzt für mich ansteht. Das ist das, warum ihr da seid. Warum man eine Predigt hört. Das ist der Punkt, wo wir vorher gehört haben, Gott, ich bitte, dass du irgendwie jetzt heute, was du uns, mich, wie auch immer, veränderst. Anders, immer mehr von dir. Immer mehr sein wie du. Kommt, überkommt uns nicht durch den Heiligen Geist, glaube ich. Sonst müssten wir ja irgendwann alle extrem schnell verändern. Also ich bin jetzt da auch nicht zufrieden mit der Antwort, ja Gott, irgendwie, also wenn du mal 20 Jahre in Gemeinde, in Gottesdienst gehst, ein Haus, dann wirst du schon irgendwie anders, so ein wenig geduldiger vielleicht oder so, wie auch immer. Da war ich nicht ganz so zufrieden, dass man es irgendwie mit der Zeit erkennen kann. Und ich habe eine provokante Aussage, wenn das Wort Gottes irgendwie uns einfach so verändert, dann müssten wir uns nach ein, zwei Jahren ja nicht wiedererkennen. Dann müsste deine Partnerin, dein Partner zu Hause sagen, hey, seit du Christ bist, ich weiß gar nicht mehr, ich habe mir das noch nie so schön vorgestellt, sowas wie geduldig, nachsichtig, deine Selbstbeherrschung, deine Freundlichkeit, wie du mit mir umgehst, Thomas, die Früchte des Geistes explodieren. Aber das passiert nicht. Da denke ich, Gott, was ist denn los? Wo ist denn, oh, und jetzt kommt die alte Leier, da ist Schuld vielleicht, vielleicht musst du erst und vielleicht, nein. Und das habe ich kapiert, das ist nicht der Glaube. Nicht mehr den, wie ich denke. Das Ganze dann gepaart mit dem Heiligen Geist, um den ja immer mehr Musik macht, wird, das müsste doch irgendwie so funktionieren. Aber ich bin mir nicht mehr so ganz so sicher. Das heißt, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es so nicht ist. Dabei haben wir eigentlich die besten Voraussetzungen. Noch nie gab es so viel Möglichkeit von Predigten online. Egal in welcher Art und Weise. Internet, Bücher, Schriften, Dinge. Du kannst dich zu Tode hören und lesen. Aber verändert dich das? Ich habe mich gefragt, was verändert mich denn wirklich? Und da ich aus der Praxis komme, zitiere ich ein Beispiel. Stellt euch doch vor, viele befassen sich mit Gesundheit, immer wieder mit Freunden, Zeitungen, dauernd gesund essen und ernähren und welche Medikamente und noch Vitamin D und E und Tropfen, was man alles braucht. Jetzt treffen wir uns jeden Sonntag hier, alle zusammen. Immer eine halbe Stunde ist ein Referent da, erzählt euch ganz coole Dinge über Ernährung. Wirklich professionelle Leute, die werden teilweise mit Applaus begrüßt. Und dann geht er nach Hause und denkt, ja, so, es gibt auch noch so Online-Gruppen und Bücher und Ernährung, das ist so cool, sich Gedanken machen, wo was herkommt und wie es wirkt. Nach einem halben Jahr gibt es ein Forum, wo alle zusammen sind. Und dann kommt die Austauschrunde, die sagen, hey, was hast du jetzt geändert im letzten halben Jahr mit dem Essen? Erzähl mir mal, was ist denn anders? Und die Leute können kaum was erzählen, weil sie sagen, eigentlich lebe ich genauso gleich weiter. Eigentlich, es ist zwar cool, aber ich habe es ja mal probiert, mal verliere nicht unbedingt so viel Chips, aber eigentlich danach war alles wieder beim Alten. Irgendwie heute ist es wieder. Ich weiß, das ist ein plakatives Beispiel, so irgendwie, wie gesagt, nur ein Beispiel und die Beispiele hinken immer. Allerdings glaube ich, abgesehen von dem fiktiven Beispiel, ist es realistischer in Gemeinden und in meinem Glauben. Da ist es nicht mehr fiktiv. Da frage ich mich oftmals, was verändert mich denn? Ich habe manchmal Freunde geärgert und mich auch, weil ich dann nach irgendeiner coole Predigt was gesagt habe, und was hat dich jetzt verändert? Was machst du jetzt anders? Da sagt er, wie? Ich weiß nicht, was anders ist. Aber die Predigt war mega. Der war so cool. Was der gesagt hat, das war, aber verändert jetzt? Und mir ging es dann oft so, dass ich wusste, die Predigt war super, ich weiß gar nicht mit Inhalt, aber die war top. Aber verändert, was soll mich denn verändern? Wie geht denn Veränderung? Und das war so das Leib- und Magenthema, was mich beschäftigt hat. Und was mich denn wirklich verändert, die Antwort, die ist eigentlich sowas von einfach und biblisch nachvollziehbar. Was wirklich, wirklich verändert, das sind Dinge, wo ich einfach ein Lernender bin, wo ich lerne. Einfach üben, lernen, werde ich erklären. Ein aktiver Prozess. Die Umsetzung ist sehr aufwendig. Lernen. Kennen wir von der Schule, vom Beruf, und egal. Lernen ist immer eher anstrengend. Da muss man was tun, wegen so. Und das geht hier ein bisschen anders. Gottes Geist, das glaube ich ganz bestimmt, der sagt nämlich meinem Geist, was ich tun soll. Das ist die Verbindung. Und mein Geist sagt mir dann, was ich denn lernen soll. So wirkt Gott bei mir. Und so habe ich es erlebt. Und so geschieht, glaube ich, Veränderung. Der Heilige Geist ist ein unglaublich cooler Personal Trainer für dich. Weil er sagt nicht allen das Gleiche, er sagt dir genau das, was für dich wichtig ist. Und wenn du das weißt, musst du es üben. Das ist dein Job. Ich weiß ja nicht, wie viele Betrüger hier in der Gemeinde sitzen. Wer meint, dass er hier ein Betrüger ist? Wer betrügt? Niemand, gell? Gut. Wir schauen uns mal eine Stelle an. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Vielleicht sind hier mehr Betrüger und einer steht da oben, wie man es mal denkt. Die Bibel ist schon sehr deutlich, gell? Wenn ich was höre und ich tue es nicht, betrüge ich mich selber. Täter des Wortes sein. Ja, wie wird man denn den Täter? Immer die gleiche Frage. Und jetzt wird es ganz praktisch. Richtet euch nicht länger nach den Maßstaben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Freude daran hat und so weiter. Veränderung geschieht, indem ich anfange, anders zu denken. Lern das doch, üb doch das. Fang an, anders zu denken, sagt die Bibel. Das steht übrigens nicht, der Heilige Geist wird euer Denken verändern, denn ihr habt keinen Einfluss drauf, ihr werdet heiliger werden. Sondern da kommt immer wieder, richtet euch nicht, das ist mein Job, nach den Maßstäben, lern Thomas in einer anderen Weise zu denken. Gar nicht so einfach, wie lernt man denn anders zu denken? Und dann gibt es ein paar Beispiele hinterher, die können wir dann, da gibt es viele Stellen in der Bibel. Und zwar Philipper 2, Vers 3, Rechthaberei, Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher achten natürlich als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein und nicht auf das eigene Wohl und so weiter. Kennen wir alles? Die meisten kennen das komplett, überhaupt nichts Neues. Aber kennen und tun und sich nicht selbst betrügen, weil man es nur kennt und nicht tut, das ist ganz anderes. Und so habe ich mich dann immer überlegt, wie geht denn das? Wie machen wir denn das? Paulus erzählt dann so von Beispielen, wo er gelernt hat. Und da geht es um sehr deutliche Sachen. Er sagt dann, ich sage, das ist etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu euch ertragen hatte. Denn ich habe gelernt, hier, Paulus hat gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt. Und dann kommt die ganze Aufzählung. Einschränken oder Dinge im Überfluss zu haben. Mit allem ist er ganz vertraut, ob er Hunger hat oder Dinge im Überfluss und. Er hat es gelernt. Wisst ihr, manchmal habe ich mich gefragt, als Paulus zum Glauben kam und dann 3 Jahre von der Bildfläche verschwunden war, bevor er anfing, was der 3 Jahre gemacht hat. Wenn er wirklich 3 Jahre gebraucht hat, um zu lernen, um startklar zu sein für seinen Job, dann ist das für mich nachvollziehbar. Weil wir lernen gar nicht so einfach, wie wir gleich sehen werden. Epheser 5, und jetzt kommen eben noch mal ein paar Bibelstellen, aber keine Sorge, die meisten haben wir schon. Epheser 5, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was Gott von euch möchte. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennen lernt. Wir haben immer dieses Lernen in der Bibel. Und da gibt es so viele Bibelstellen, das ist wirklich unglaublich. Hier in 2. Petrus 1, Vers 2. Ich wünsche euch, dass ihr Gott, unseren Herrn, immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Friede erfahrt. Also dieses immer mehr Kennenlernen, nicht nur von Informationen, sondern Lernen im Sinne von Lernen, Verändern, hängt zusammen mit Gnade und Friede, laut dem 2. Petrus 1. In 1. Thessalonicher lesen wir dann, ist ganz weg. Ich kann es euch auch vorlesen. Ihr könnt ihr mal 1. Thessalonicher 4, Vers 4 suchen. Jeder von euch muss lernen. Wow, das wollen wir gar nicht hören. Wir wollen doch nicht müssen. Diese To-Do-Liste, die brauchen wir gar nicht. Jetzt kommt da in 1. Thessalonicher 4, Vers 4. Jeder von euch muss lernen. Ihr müsst es auch noch. Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Die Bibel ist manchmal straight, finde ich. Jesus selbst weist uns darauf hin, lernt, übt, beobachtet euch, seid aktiv, ändert euch. Kein Hinweis darauf, an den wenigsten Stellen, dass es euch überkommen wird. Einfach so, so, nebenbei. Anscheinend nicht. Ihr müsst lernen, und zwar Herr über eure Triebe zu sein. Galater 5, die Früchte des Geistes. Selbstbeherrschung, all die Themen, das hängt alles zusammen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut und so weiter. Es ist auch ein persönlicher Wunsch von Jesus, dass wir einfach Lernende sind, die von ihm lernen. Das Herr von dir, immer mehr von dir, das Lied beinhaltet es genau. Und ich fand es immer interessant. Ich habe immer gesagt, Jesus wünscht sich nur 2 Dinge. Feiert das Abendmahl, klar, und lasst euch taufen auf meinen Namen. Ansonsten finden wir gar nicht so viel, was Jesus sagt, tut es genau persönlich für mich. Alles andere hängt mit Glauben, Leben und so weiter zusammen. Und siehe da, in Matthäus 11, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, sagt Jesus. Dann habe ich ein drittes gefunden. Jesus wünscht sich, dass wir genau von ihm lernen. Und was wollen wir lernen? Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also wir haben es jetzt nicht nur von dem Gnade und Friede, jetzt haben wir noch die Ruhe für die Seelen. Unsere Veränderung, glaube ich, ganz bewusst ist unser Job. Die Aussage, Jesus lernt von mir gütig und von Herzen demütig, hat übrigens null und nichts mit Aktivität im Glauben zu tun. Vielleicht hören das manche, denken, ach Gott, was muss ich jetzt wieder alles noch machen? Ich muss ja, hieß es doch vorher. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das hängt damit zusammen, einfach anders zu leben. Es hängt auch nicht damit, besser zu sein. Überhaupt nicht. Es hat auch nichts damit zu tun, bei Jesus endlich mal zu punkten, die 100% stehen. Ich bin 100er. Punkt. Da kann ich nichts dran ändern durch meine Aktivität. Aber die Liebe zu Jesus, und das soll ja wohl das Motiv sein, mich zu verändern, da ist noch viel Luft nach oben. Aber wie mache ich das jetzt? Ein Lernen. Es gibt übrigens auch keine Prüfung zum Schluss, Ziel erreicht. Ich bleibe ein Lernender. Ich schaffe das nie komplett, nie. anscheinend ist es irgendwie ein Lebensstil, muss es sein. John Mark Comer, der schreibt im Buch Leben vom Meister Lernen, das lesen wir gerade in unserer Gemeinde und reden sehr viel darüber und sehr intensiv, dass wir unser Leben lang Azubis, Lehrlinge sind. Das muss uns bewusst sein. Das ist was Schönes. Ich bin einfach ein Lernender. Und wie lerne ich? Der Heilige Geist, der sagt meinem Geist, Thomas, da ist ein Haken. Und jetzt übt es. Übt es einfach. Ich werde euch gleich erzählen, ich habe noch ein paar Minuten. Ich habe die Uhr im Blick. Wir hatten ein sehr intensives Seminar in der Firma von Hans-Dieter Töfel. Und da ging es wirklich um Wochen, immer wieder dann so treffen und gucken, was, wie lebst du, machst du, auch um Veränderung. Also von vielen Seiten kommt das Thema auf mich herein, massiv sogar. Und er hat gesagt, bist du deine Gewohnheit, bist du deine Sache, irgendwas, du vor allem änderst, brauchst du 6 Wochen. Dann habe ich gesagt, ich glaube, ich brauche mindestens 3 Monate, ich bin kein Sand schneller. Ich finde, das ist so schwierig. Und als ich vor Jahren bei euch gepredigt habe, dann habe ich gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie schwer Veränderung ist, nehmt doch mal die Uhr im Zimmer und hängt sie woanders hin. Und dann guckt mal, wie lange ihr übt und an den falschen Fleck guckt. Dann merkt ihr, wie schwer Veränderung ist. Das widerstrebt uns eigentlich. Weil es ist doch schön, wenn alles normal läuft. Und so läuft ja auch die Religion. Aber wir wollen ja keine Religion mit Jesus leben. So die Fakten, Eckdaten, wir kommen, die Uhrzeit, wir machen unsere Hand, haken die Termine ab und dann ist alles gut. Das ist doch eine lebendige Beziehung mit Jesus. Und die verändert mich. Und praktisch gesehen heißt es, glaube ich, wirklich zu handeln. Und das Schöne ist, zu lernen auf der Basis der hundertprozentigen Liebe. Das ist, finde ich, ein Hochgenuss. Darum muss der erste Bereich, meine Identität in Christus, der muss richtig tief sitzen. Der muss die Basis sein. Und darauf kann ich ein Lernender sein, der entspannt auch noch Fehler machen darf und einfach lernen. Nimm dir einfach, und jetzt wird es konkret, ganz praktisch, so wie es mir auch entspricht, nimm dir einen Bereich und den üb, den versuch zu ändern. Ein Thema langt vielleicht auch 2, 3, aber das ist schon viel. Geduldig, sanftmütig, pünktlich, laut beten oder weise überlegter antworten, Lobes vielleicht eher mal ruhig sein und später antworten. Egal was, du merkst, hey, da könnte ich besser sein. Und zwar, wie gesagt, besser sein. Da könnte ich, wow, Jesus ähnlicher werden. Nicht, oh Gott, da bin ich ein Sünder und oh, was muss ich all. Nein, da kann ich besser werden, Gott, da kann ich dir ähnlicher werden, das, was wir ihm zusingen. Das ist das Ziel, um das geht es uns ja. Dieser Veränderungsprozess. Und jetzt erzähle ich euch 2 bis 3 Beispiele. Für mich, ich erzähle es euch einfach, weil bisher war das immer noch für mich Theorie. Ihr wisst noch nicht, wie ich das konkret mache. Und ich bin jemand, ich sehne mich immer dazu, dass wenn einer predigt, dass er mir genau erklärt, wie er das denn gemacht hat. Und das erste ist unser Urlaub in England. Wir waren vor ein paar Jahren schon England zu 4 Städte, Rundreise, haben uns ein Auto gemietet, von London raus, 5 Spuren. Ich das erste Mal auf die falsche Seite, also rechts im Auto. Kreisverkehr reinfahren, ich wollte natürlich gleich prompt rechts, anstatt links. Ich habe alle Fehler gemacht, die man in England machen kann. Also ich frage mich heute noch, wie das überhaupt gut ging. 1500 Kilometer sind wir gefahren mit dem Auto. Ich bin wirklich abgebogen, immer anstatt rechts, links. Das ist so kubik, in die Straße reinfährst auf der falschen Seite. Weil irgendwie, das sitzt so drin. Einmal, ja, das gab die Situation, erzähle ich euch vielleicht nochmal. Auf jeden Fall, wenn wir das Auto abgegeben haben, ist mir aufgefallen, ein einziges Mal hat einer gehupt in England. Sonst nie. Und wenn der nicht gehupt hätte, wäre mein Auto kaputt oder unser Auto kaputt gewesen. Der musste. Zum Glück, da war ich wieder auf der falschen Spur. Also ich bin wahrscheinlich noch nicht begabt für England, das habe ich auch gemerkt, andere können es wahrscheinlich viel besser. Ich habe mich echt schwer getan. Und dann in Deutschland sind wir heimgefahren, es war sehr spät und ich, Tempomat 160, denke ich, düse jetzt heim. Und von hinten kamen 3-mal von Stuttgart bis Villingen Autos, Lichthupe und Hupe, die sind halt mit 260 heimgefahren. Und ich bin halt links zu langsam gewesen beim Überholen. Und wo ich zu Hause war, habe ich gedacht, Gott, meine Vorgabe. ich werde ein Autofahrer in England. Dann habe ich angefangen zu üben. Das Gute ist, wenn man sowas mit der Frau bespricht, also so einen Mentor hat. Ihr habt da so ein cooles Ding, Lust zu wachsen draußen, habe ich vorher gelesen, finde ich mega cool. Da steht was auch drauf von Mentor hinten, erzähle ich euch gleich noch. Und dann bin ich ins Auto eingestiegen und gefahren und ich bin ja so ein typischer Autofahrer. Eigentlich bin ich auch einer, der gern hupt und sobald anderen Fehler und fahr doch zu. Und dann habe ich gedacht, Thomas, wenn du anders werden willst, musst du anfangen da oben im Hirn. Das wird sonst nichts mit dir. Und dann bin ich ins Auto gesessen und habe versucht, immer erst meinen Kopf einzuschalten, bevor ich den Motor anmache. Nimm dir dieses eine vor. Übrigens, wenn es um Veränderung geht, fang nicht am ganzen Kuchen an, nimm nur ein kleines Stückchen. Ich weiß von mir einen ganzen Kuchen, es gibt viele Themen. Such dir eins raus und das üb. Und dann habe ich das geübt. Und dann bin ich mal heimgefahren von der Arbeit, war daheim Villingen, 100 darfst du fahren und da fahren manche Leute mit 65. Da denkt, wo haben die den Führerschein gemacht und wie kann man so blöd sein? Also der kommt alles. Und wenn es da oben Klick macht, dann denkst du, sei vorsichtig, Thomas. Wie würde Jesus da drin im Auto sitzen? Und so irgendwie. Und da kommt auf einmal ein anderes Denken. Und dann habe ich die manchmal schon überholt bei der doppelspurigen Abfahrt. Da kann man immer noch vorbeifahren, wenn es sein muss. Und dann fahre ich neben dran, da sehe ich jemanden im Auto sitzen, so hinterm Lenkrad, älter. Und dann kommt jetzt der Gedanke, Thomas, vielleicht fährst du mit 80 auch Auto, wenn du noch fährst. Und vielleicht bist du dann froh, wenn jemand Rücksicht hat, weil du kannst es nicht mehr besser. Und dann wirst du sanftmütig, wenn du so denkst. Dann wärst du demütig. Dann fahre ich in Bad Dürrmann eine Kreuzung hin und sehe diese Kennzeichen, wo kein Mensch weiß, wo die herkommen, die Leute. Und da weiß ich, rechts vor links, die schnallen das nicht. Und jetzt kannst du, so wie ich war, hinfahren und denken, der kommt und dann hupen und und dann erschrickt er und er hat dir die Vorfahrt genommen. Und du kannst schon hinfahren und dann beobachten. Und vielleicht fährt er vorbei und reagiert gar nicht. Und denkst, ja, auch gut. Ich bestehe halt mal nicht auf mein Recht. Aber ich kann ja danach einbiegen. Die Erde dreht sich trotzdem weiter. Man staune. Oder ich kann hingehen und einfach sagen, wenn er kurz anhält, lächeln und sagen, komm, fahr weiter. Ich weiß, ich habe Vorfahrt gehabt, aber für dich ist neu hier üb, ist nichts passiert. Und das ist tatsächlich mittlerweile so, dass wenn ich Auto fahre, ich entspannt bin bei Situationen und ich eher Nebensitzer hat, wo ich schon mehr hupen wird. Tatsächlich. Und das kann man üben. Man kann solche Dinge lernen, ihr Lieben. Aber ich glaube, man lernt es nur, indem man sich eins vornimmt und sagt, und das werde ich jetzt trainieren. Und heute, wenn ich ins Auto einsteige, denke ich schon, Thomas, der will ich ja Vorbild sein. Fahr vernünftig, du kommst schon ans Ziel. Keine Sorge. Bleib ganz eng in der Verbindung mit Jesus, das geht. Und in der Firma war das so ein Beispiel, der zweite Bereich. Ich arbeite ja sehr praktisch. Ich wurde vorher gefragt, ja, ich bin immer noch in meiner Werkstatt. Ich arbeite immer noch an Oldtimern. Und ich hoffe, ich kann das machen, solange ich schnaufen kann und mich bewegen kann, weil ich das mache. Wirklich, weil ich das sehr gerne mache. Aber oben, wo die Oldtimer-Schmiede ist, ist auch noch die Annahme. Und das sind andere Leute im Büro. Und wenn ein Kunde kommt, dann fahren die die Auto rein, dann geht's los. Da muss man vielleicht eine Notreparatur machen, dass er fahren kann. Oder, kann man das vielleicht rauspolieren? Wer weiß, vielleicht muss man es gar nicht lackieren. Oder vielleicht die Roststelle, was machen wir da? Wer kennt sich mit Rost aus? Der, wo Oldtimer macht, also. Und dann war es ganz oft so, dass ich immer am Arbeiten bin, komplett, Mundschutz, Flex, alles habe ich an und stehe da und flex und dann sehe ich schon im Winkel, da kommt einer. Ich denke, freundlich, leg alles weg. Ja, ich komme, ich schaue es mir an, da laufst du rüber und besprichst es mit dem Kunde. Ja, machen wir, können wir, probiere ich, polieren. So, schon später, halbe Stunde später, wie auch immer, gehe ich zurück, fange an, ziehe wieder an, kommt wieder jemand. Und manchmal, ich darf das jetzt nicht sagen, was ich da manchmal gesagt habe, weil vor allem das ist ja auch online hier. Aber ich habe manchmal die Leute empfangen, wenn sie zum dritten, vierten Mal schon im Winkel kommen, bin, da ich nicht gerade das Ding um die Ohren kaufe, war gerade alles, weil mir hat es einfach komplett gereicht. Es hat mir richtig gestunken. Ich will ja arbeiten. Ich bin noch der Hiwi. Und irgendwann kommt dann der Punkt und ich glaube, dass dann der Heilige Geist meinem Geist sagt, Thomas, da läuft was schief bei dir. Das müssen wir ändern. Wenn du willst, fang an üben. Und dann wusste ich, ja Gott, das ist so ein zweiter Bereich. Auto war einfacher. Und jetzt ist es tatsächlich so, üb das. Dass wenn du siehst im Winkel an deiner Arbeit, wo du bist, es kommt jemand, dann musst du ja schon einen Klick machen. Das ist dein Job, Thomas. Es ist dein Job, ihm zu helfen. Geh hin, bleib entspannt, mach das, sei freundlich. Mein Auto hat mir niemand weggenommen. Ich kann die Arbeit auch später weitermachen. Es ist so. Es ändert auch nichts. Wenn ich jetzt sauer bin und nasch, ich ändere null. Es wird nichts besser. Die können mich nur fragen. Ich werde nicht schneller, nix. Es macht keinen Sinn. Dreiviertel Jahr habe ich jetzt geübt. Ich würde sagen, 95% schaffe ich schon. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt 100 schaffen werde. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß, wenn man anfängt, lernt eins und das übt. Und nicht denkt, oh, meine Vergangenheit und dies und was hat alles und Glaube und die Regel und oh, so vieles. Ich weiß gar nicht, ich würde so, was bin ich für ein schlechter Christ? Ich glaube, Jesus schüttelt da einen Gedanken im Kopf und denkt, hey, was ist mit dir los? Habe ich schon mehr 100% geliebt? Üb doch einfach eins. Und ich habe Geduld mit dir. So wie ein kleines Kind, wenn es anfängt zu rennen, zu laufen. Ewig Geduld. Und wenn es 100 Mal hinfällt und macht und tot und dann irgendwann kann es laufen und rennt und dann denke ich, oh nee, jetzt fliegt er hin, so wie es rennt und fliegt hin und heult wieder und denkt, als Eltern wirst du immer die 100% haben, sagen, ich helfe dir wieder, wenn du heulst, ich tröste dich wieder. Und genau das ist Gott. Und ich bin der Lernende. Ich bin der, wo hinfällt und aufsteht. In einer Geborgenheit, die mich nicht entwertet. Ganz wichtig. Und das Ganze passiert übrigens auch in der Ehe, in allen Bereichen. Gut, ich bin noch nicht ganz so weit wie Galater 5 und lebe das alles zu Hause. Aber es gibt so einen Bereich. Ich habe meine Frau gefragt und sie hat gesagt, du darfst es erzählen. Ich bin sehr hart trainiert, wenn es ums Arbeiten geht. Darum arbeiten vielleicht nicht alle gern mit mir. Ich hatte einen Opa, der hat immer, wenn ich mit ihm geschafft habe, und ich habe viel mit meinem Opa, von ihm habe ich das meiste gelernt, dann hat er sein Werkzeug beim Arbeiten, wenn er was gebraucht hat, hat er mich maximal angeschaut, mehr nicht. Und ich musste so viel mitdenken, dass ich wusste, welches Werkzeug er will. Und das habe ich ihm gegeben. Und so war ich trainiert. Schlimm ist es, wenn du so zu Hause lebst. Ganz schlimm. Wenn wir in der Küche sind und ich muss was in den Mülleimer bringen, der ist tatsächlich auf der Seite in der Küche, und meine Frau steht vor dem Mülleimer. Da bin ich hingelaufen, habe sie nur angeguckt. Ich kann sie ja kapieren, ich will einen Mülleimer, oder? Muss ich das jetzt sagen? Also ich dachte mir, für mich war das völlig normal. Wenn jemand hier vorbeilaufen will, dann gucke ich nicht an, dann gehe ich drücken, dann vorbeilaufen. Ich habe zu meinem Lehrling gesagt, wenn ich wohin laufen will, dann musst du gucken, wenn ich in die Richtung laufe, gehe auf die Seite, dann schrenne ich dich um. Das habe ich zweimal gemacht und dann hat er es kapiert. So bin ich erzogen. Das war mein Leben. Und so schaffe ich auch ganz gut. Ich komme klar damit. Ich wirklich? Und dann hat Gott gesagt, Thomas, du hast einen Mund zum Reden. Und deine Frau ist anders. Red doch mit ihr. Und das habe ich angefangen. Und sie genießt es. Dass ich hingehe und sage, du, kann ich schon in den Mülleimer gehen? Und dann lächelt sie schon. Weil sie genau weiß, was ich eigentlich denke. Und ich glaube, Veränderung geht. Wenn du lernst, dich zu beobachten, dich zu reflektieren und wenn du es nicht nur singst, sondern wirklich von Herzen möchtest immer mehr von dir. Und dann in dieser engen Gemeinschaft mit Jesus es zu leben, dann mach es. Dann üb eins nach dem anderen. Und heute ist schon normal. Und der Witz war, mein Sohn, der tickt so ähnlich. Ich weiß gar nicht, wer das kommt, aber ist egal. Und dann waren wir zusammen und er ist an Mülleimer gestanden. Ich bin hingelaufen und ich bin hin und sage, Mark, und er guckt mich an, geht zurück. Wir haben nur noch gelacht. Weil jeder wusste genau, was der andere jetzt übt und lernt und macht. Wir haben ein sehr offenes Verhältnis. Und ich möchte euch motivieren, Veränderung zu üben. Sucht euch was und fangt einfach an trainieren. Und das überträgt sich übrigens auf die anderen Dinge im Leben. Das wird so ein Flow. Und der ist schön. In der versöhnten, so einer tiefen Metamorphose-Verbundenheit von eins mit Jesus ein Lernender zu sein. Genieße ich tatsächlich. Genieße ich. Jetzt muss ich gucken, ich habe, glaube ich, noch eine Folie, meine ich. Genau. Das ist eigentlich die letzte, ganz kurz. Die 40 Minuten sind rum. Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Die haben wir ganz am Anfang schon gehört, die beide wohnen in uns. Das Besondere, was ich finde, wer mich liebt, nicht wer bei mir punkten möchte oder wer bei mir gut sein will oder irgendwer, wer mich liebt, der ist einfach einer, der die Gebote halten will. Und Gebot ist natürlich ein anderes Thema, Aber Gebote beinhaltet das alles, den Nächsten zu lieben. Und das fängt genau da an, dass ich die Früchte des Geistes anfange zu leben, umzusetzen. Und an der Stelle sage ich jetzt auch nicht gern Amen. Amen heißt, es soll es sein, jetzt gehe ich heim. Sondern ich wünsche euch eher Gottes Segen, nachher nochmal beim Segen, dass Gott, der Heilige Geist, euch so Dinge, Impulse gibt, aber nur einen. Vielleicht ist es bei Frauen anders, Multitasking, vielleicht packen die gleich 10. Also ich schaffe nur 1-2 Bereiche, das langt mir zum Üben, zum Lernen. Und wenn ich merke, wow, der jetzt macht rechtzeitig Klick, dann kann ich mir was Neues ausholen. Ich habe schon ein paar neue Dinge in petto. An der Stelle sage ich einfach, ich wünsche euch Gottes Segen.